Geschwister, die Bibel ist ja ein Geschichtsbuch, wird als Geschichtsbuch angesehen, die sich Menschen ausgedacht und zusammengestellt haben von den meisten Menschen. Ja, wenn man heute, ich habe vor einiger Zeit einmal mit einer Bekannten gesprochen und gesagt, ja, sie ist nicht in der Gemeinde. Und sie sagte, ja, die Bibel, das sind Geschichten, die sich da die Hirten zusammengestellt haben. Ja, stimmt das wirklich so? Die Bibel, wie wir es sehen, ist ein Wegweiser für die christliche Lebensführung. Und so hat es auch Gott gedacht, als ein Wegweiser. Und die Bibel wurde von Gott als Handbuch beabsichtigt, das uns Menschen zwei Dinge zeigen soll. Erstens, wie wir leben sollen, damit wir ein glückliches Leben haben und Harmonie unter uns Menschen. Und zweitens, gleichzeitig dient sie als eine Aufzeichnung von Gottes Plan, wie Gott die ganze Menschheit retten wird. Und der Titel meiner Predigt heute lautet, wie hat Gott sein Wort zusammengestellt? Wie hat Gott sein Wort zusammengestellt? Die Frage kam einmal von einem Besucher bei Tag der offenen Türen in Oberndorf, der hat gefragt, ja und wie ist das mit der Bibel, besonders dem Neuen Testament, wie wurde es zusammengestellt? Wer hat die Autorität dazu? Nun, ich kann in einer Predigt nicht auf alle Details eingehen, aber doch auf das Wesentliche. Auf das Wesentliche. Und ich möchte heute in der Predigt darauf eingehen, wie das Wort Gottes zusammengestellt worden ist und wer dafür verantwortlich war. Nun, die Bücher des Alten und Neuen Testaments wurden über einen Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren geschrieben und kanonisiert, also zusammengestellt. Es fing im 15. Jahrhundert vor Christi mit dem Pentateuch, so wird das bei den Juden genannt, die ersten fünf Bücher Mose, an und endete gegen Ende des ersten Jahrhunderts mit dem Buch der Offenbarung. Und die Bedeutung des Wortes Kanon, möchte ich kurz darauf eingehen, aus dem Wörterbuch, weisen auf Regeln und Prinzipien und Richtlinien hin. Das Wort Kanon ist semitischen Ursprungs und heißt auf Hebräisch Kane. Kane, wenn ich das richtig ausspreche natürlich. Was so viel wie ein Lineal oder ein Maßstab bedeutet. Also Kane wurde dann im Griechischen, aus diesem Wort wurde dann das Wort Kanon, das wir auch heute im Deutsch benutzen. Nun, die Kanonisierung der Bibel konnte also nur mit Hilfe des richtigen Maßstabes und der richtigen Richtlinien erfolgen. Und in diesem Fall ging es darum, zu entscheiden, welche Schriften zum inspirierten Wort Gottes gehört. Nun, Esra, ein Priester und Schriftgelehrter, war um 450 vor Christi für die letzte Sammlung und Ordnung der hebräischen Bibel verantwortlich, was wir heute das Alte Testament nennen. Schlagen wir auf Esra 7 und in Vers 11. Esra 7 und in Vers 11. Hier lesen wir, wie gesagt, Sie können dann auch zu Hause das dann im Zusammenhang lesen. Aber hier lesen wir in Vers 11. Und dies ist die Abschrift des Schreibers, dass der König Artahasta Esra gab, dem Priester und Schriftgelehrten, der kundig war, in den Worten der Gebote und Satzungen des Herrn für Israel. Nun, wir sehen hier, Esra hat das aufgeschrieben, als letzter, um ca. 450 vor Christi. Nun schauen wir uns zuerst das Alte Testament an. Das ist, denke ich, für uns leichter zu verstehen, für die Menschen. Das erste, das Alte Testament. Ist das Alte Testament wirklich nur von Menschen zusammengedichtet? Wie meine Bekannte gesagt hat. Ist es wirklich nur zusammengedichtet? Nun, in der Bibel können wir sehen, dass Gott es war, der Mose und den Propheten sagte, was sie sagen und schreiben sollten. Schauen wir zuerst 2. Mose 3 und in Vers 15. 2. Mose 3 und in Vers 15. Und hier lesen wir: Und Gott sprach weiter zu Mose. Gott sprach weiter zu Mose. Wir sehen in der Bibel überhaupt, dass Gott auf verschiedene Weise mit Menschen gearbeitet hat. Adam hat er persönlich gesprochen, ja, mit Mose, wie wir wissen, auch mit anderen Propheten. Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Und er sagt hier in Vers 14, denn Mose hat zu ihm gesagt, ja, wie soll ich den Israeliten sagen, wie ist der Name? Und Gott sprach in Vers 14, ich werde sein, der ich sein werde. Das kann nur Gott sagen. Und Mose hat alles aufgeschrieben. Wir sehen in 5. Mose 31 und in Vers 24, 5. Mose 31 und in Vers 24. Und hier lesen wir: Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Ja, und das waren die 5 Bücher Mose, die er geschrieben hat, das, wo es auch Gesetz genannt wird. Da schauen wir auch Josua an. In Josua 20 und in Vers 2. Auch hier sehen wir nicht nur zu Mose, sondern auch zu anderen Propheten hat er gesprochen und Leitern. In Josua 20 und in Vers 2, und hier sehen wir: Und der Herr redete mit Josua und sprach, sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Auch hier wieder, Gott sprach zu Josua. Nun, so geschah es auch zu den Propheten und anderen Menschen, mit denen Gott gearbeitet hat und sein inspiriertes Wort zusammengestellt hat. Unser Glaube gründet sich auf die Bibel. Ein Beispiel möchte ich noch anführen, und zwar in 1. Samuel 3, damit wir sehen, zum Beispiel, wie Gott mit jemand gesprochen hat. In 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 11. In 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 11. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag auf seinem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Wir sehen, Samuel hatte noch keine Erfahrung, wie Gott mit ihm sprach. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war noch nicht offenbart, ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wiederum, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinem Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Ja, so hat Gott mit Samuel gesprochen. Geschwister, unser Glaube gründet sich auf die Bibel, auf die ganze Bibel. Und das Wort Bibel, wie wir wissen, kommt von dem griechischen Wort Biblia. was so viel wie Bücher bedeutet. Denn die Bibel ist eine Sammlung von verschiedenen Büchern, die Mose und andere Propheten geschrieben haben. Und alle diese Schriften wurden von Gott inspiriert. In 2. Timotheus 3 können wir das sehen. In 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Paulus schreibt an Timotheus, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Damals, zu der Zeit, als Paulus den Brief schrieb, war nur die Schrift, das Alte Testament, bekannt und sie kann uns unterweisen zur Seligkeit. Und er schreibt hier weiter in Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, alle Schrift von Gott eingegeben. Und auch wenn die Bibel von Menschen verfasst wurde, so steht doch die ganze Autorität Gottes hinter der Heiligen Schrift. Das dürfen wir nicht vergessen. Die ganze Autorität steht dahinter. Der Apostel Paulus benutzte für eingegeben, was hier übersetzt worden ist, das griechische Wort Theopneustos. Der erste Teil dieses Wortes, Theo, bedeutet Gott. Und der zweite Teil ist Pneustos, mit der Bedeutung gehaucht. In unserem Sprachgebrauch würden wir sagen inspiriert. Also diese Schriftstelle zeigt uns Paulus, dass die Schrift direkt von Gott durch seinen Heiligen Geist inspiriert, eingehaucht wurde. Und diesen Brief schrieb Paulus an Timotheus im Jahre 66 nach Christi, einige Jahre nach der Kreuzigung. Und das war die Heilige Schrift, die Timotheus von seiner Mutter gelernt hatte. Und was war die Schrift zur Zeit der Aposteln? Die Heilige Schrift wurde zur Zeit Christi von den jüdischen Schriftgelehrten in drei Bereiche eingeteilt, nämlich das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Das wurde von den jüdischen Schriftgelehrten gemacht. Und Jesus selbst bezieht sich auf diese Einteilung. Also er war mit dieser Einteilung einverstanden. Und nach seiner Kreuzigung und Auferstehung zeigt er seinen Jüngern die Wichtigkeit der Heiligen Schrift. Wir können das in Lukas 24 und in Vers 44 lesen. Lukas 24 und in Vers 44. Hier sehen wir, Jesus selbst nahm Stellung dazu. Lukas 24, Vers 44. Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, als Mensch unter ihnen. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, erstens im Gesetz des Mose, in den Propheten zweitens und drittens in den Psalmen. Als Jesus vom Gesetz und den Propheten sprach, bezog er sich auf das Alte Testament. Und die Beschrift bestand zur Zeit Jesu Christi und der Aposteln aus, was ich schon gesagt habe, erstens aus den 5 Büchern Mose, die Tora, wie die Juden es nennen, oder auch nur das Gesetz genannt. Sie wurden von Mose geschrieben. Dann zweitens von den Propheten, aus den Propheten. Und bei den Propheten gibt es die früheren und die späteren Propheten. Die späteren wurden auch die großen Propheten genannt. Und dazu noch die 12 kleinen Propheten. Und der dritte Hauptteil des Alten Testaments war bekannt als die Schriften oder auch die Psalmen. Nämlich da die Schriften in den lateinischen, traditionellen hebräischen, masoretischen Text mit den Psalmen beginnen, werden die restlichen Bücher in ihrer Gesamtheit oft als Psalmen bezeichnet. Das war die ganze Heilige Schrift, die damals zur Verfügung stand und das wir heute als Alte Testament kennen. Jesus Christus selbst war mit dieser Zusammenstellung einverstanden. Dadurch, dass Jesus immer wieder aus dem Alten Testament zitierte, bestätigte und beglaubigte er die hebräischen Schriften. Also wir können sicher sein, dass Gott sein Wort zusammengestellt hat unter Führung seines Geistes. Nun kommen wir zum Neuen Testament. Hat Gott auch auf das Neue Testament eingewirkt und es zusammengestellt? Nun, der Übergang, ich habe schon erwähnt, die Bibel wurde im Laufe von 1600 Jahren zusammengestellt und man kann einen roten Faden darin sehen, dass alles praktisch wunderbar zusammenpasst. Der Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament, wenn wir sehen, obwohl zwischen dem Abschluss des Alten Testaments und der Niederschrift, Beginn des Niederschrift des Neuen Testaments, ein Zeitraum von 400 Jahren liegt, ist der enge Zusammenhang zwischen den Schriften der Propheten und denen der Aposteln offensichtlich, wie wir sehen werden. So gehen nämlich die Schlussworte des Alten Testaments ganz natürlich in die Eröffnungsworte des Neuen Testaments über. Malachi, der allgemein als der letzte hebräische Prophet gilt, kündigt einen künftigen Elia an, nämlich Johannes dem Täufer. Das können wir nachlesen in Malachi 3, Vers 23. Brauchen die Stelle nicht aufschlagen. Und in Markus 1 und in Vers 1 bis 4, Markus, der als erster Evangelist gehalten wird, knüpft gleich an Malachi an. Schauen wir in Markus 1, die Verse 1 bis 4. Markus 1, die Verse 1 bis 4. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, dort steht nämlich auch das mit dem Elia, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Stege eben. Und hier in den Notiz bei mir Malachi 3,1 und Jesaja 40,3. In Vers 4, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Reue zur Vergebung der Sünden. Und Jesus Christus selbst bestätigte die Aussage von Malachi und Markus. Wir sehen das in Matthäus 11 und in Vers 10. In Matthäus 11 und in Vers 10 lesen wir zuerst. Dieser ist, von dem geschrieben steht, hier zitiert Jesus, Malachi 3 und in Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und wenn wir hier weiterlesen, in Vers 13 bis 14, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Ja, wir sehen hier, wie das übergeht vom Alten Testament ins Neue Testament. Und Jesus bestätigte, dass Johannes im Geiste von Elias gekommen ist. Nun, das Wort, das oft mit Testament übersetzt wird, kann auch mit Bund übersetzt werden. Denn in den betreffenden Schriftstellen geht es nämlich nicht um ein Testament, sondern um den alten und neuen Bund. Wenn wir zum Beispiel vor 2000 Jahren gelebt hätten und der Apostel Petrus, Paulus und Johannes nach dem Alten und Neuen Testament gefragt hätten, dann wären wir bei diesen Männern wahrscheinlich auf Verwunderung und Unverständnis gestoßen. Das Alte Testament, wie wir es heute haben, war die Schrift, zu der Jesus Christus und die Aposteln immer wieder hingewiesen haben und davon mehr als 600 Mal im Neuen Testament zitierten. Zum Beispiel listet ein Verzeichnis in dem jüdischen Neuen Testament 695 einzelne Zitate aus den Büchern des Alten Testaments. Ich meine, das zeigt uns ganz deutlich, dass das Alte und das Neue Testament als eine Einheit verstanden werden soll. Ein ganzes Drittel praktisch des Neuen Testaments besteht aus Zitaten aus dem Alten Testament oder aus Hinweisen darauf. Nun, die jüdische Gemeinde war anvertraut, dass, was Gott geredet hat. Das sehen wir in Römer 3, die Verse 1 bis 2. Römer 3, die Verse 1 bis 2. Das war zu der Zeit, hat es Gott anvertraut, wie wir sehen, später jemand anders. Römer 3, die Verse 1 bis 2. Was haben denn die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Vers 2, viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Sie hatten die Verantwortung, es weiterzugeben, abzuschreiben und so weiter. Vers 3, dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes treu aufheben zu seinem Wort? Nein, auf keinen Fall. Bei den offiziellen Repräsentanten der Juden lag zur Zeit Jesu die Verantwortung für alle religiöse Fragen damals. Das können wir in Matthäus 23 sehen, 2 bis 3 können Sie nachlesen, bis zu der Zeit, zu der ihnen das Reich Gottes genommen und einem Volk gegeben werden würde, das seine Früchte bringt. Vielleicht sollten wir es aufschlagen in Matthäus 21. Matthäus 21 und in Vers 43. Matthäus 21, das hat Jesus zu den Juden gesagt. Matthäus 21 und in Vers 43. Matthäus 23, 21, Entschuldigung. Matthäus 21, Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Und das ist das geistliche Volk Israel heute, und wir sollen unsere Früchte bringen und werden diese Früchte bringen. Vielleicht nicht jeder einzelne von uns, aber so wie wir uns Gott hingeben, werden wir unsere Früchte bringen, die Gott gefallen. Das war eine Anspielung auf die Entstehung der neutestamentlichen Kirche, wie der Apostel Petrus es später schrieb, und ich glaube, wir kennen die Stelle sehr gut. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Der Petrus 2, Vers 9 bis 10 können Sie notieren. Mit Hilfe seiner auserwählten Aposteln bereitete Jesus zu seinen Lebzeiten den Aufbau der Kirche vor. Matthäus 16 können wir das lesen. Später schrieben seine Aposteln und andere Autoren aus der damaligen Zeit ihre Erfahrungen als das nieder, was zum Neuen Testament geworden ist. Nun schauen wir uns an, als dritten Punkt, die Aposteln und der Kanon des Neuen Bundes. Ich habe das nummeriert, Sie müssen es nicht, aber ich habe das dritten Punkt genannt. Die Aposteln und der Kanon des Neuen Testamentes. Welche Bücher wurden unter Leitung des Heiligen Geistes zu einem Teil von Gottes Wort? Der Apostel Paulus teilt uns mit, dass die Kirche auf dem Fundament der Aposteln, die den Großteil der Bücher des Neuen Testaments verfasst haben, und der Propheten, die die Bücher des Alten Testaments verfasst haben, aufgebaut ist, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Wir lesen das in Epheser 2 und in Vers 20. Epheser 2 und in Vers 20. Wenn wir in Vers 19 anfangen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut, wir sehen hier die neutestamentliche Kirche, er baut auf den Grund der Aposteln, das Neue Testament, und der Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Jesus Christus übertrug eine wesentliche Verantwortung bei der Gründung und den Lehren der Kirche an die Apostel. Er sagte zu ihnen in Matthäus 18 und in Vers 18, hier sehen wir, dass den Aposteln mehr Verantwortung übertragen wurde, als vielleicht von uns angenommen oder von den Menschen angenommen. Matthäus 18 und in Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus zu seinen Aposteln, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst werden. Heißt das, dass sie das Gebot auflösen können oder wir? Nein. Sondern aufgrund vom Gesetz, auf der Grundlage vom Gesetz, wenn sie Entscheidungen treffen, die zu der Zeit noch nicht bekannt war, zum Beispiel in unserer neuen Zeit das Beispiel des Rauchens, ist aus dem Prinzip erkannt worden, dass Rauchen eigentlich eine Sünde ist. Man ist abhängig davon, wenn man von alles, von dem man abhängig ist, ist ein Götze. Ist ein Götze. Ja? Wir stellen ihn vor, wir sind davon abhängig. Ja? Und wenn jemand die Sucht des Rauchens hat und ist davon abhängig, dann ist es eine Sünde. Ja, zum Beispiel, das gab es aber noch nicht zu Zeiten der Apostel. Also musste es später von den Dienern Gottes entschieden werden, aber aufgrund der Prinzipien des Gesetzes Gottes. Und was gebunden wird, wie es hier steht, was ihr im Himmel auf Erden binden werdet, wenn ihr das erkannt habt. Und natürlich, wir sehen auch Beispiele in der Apostelgeschichte 15, wo sich die Apostel zusammengesetzt haben und gewisse Dinge beschlossen haben. Und wir sehen, dass Jesus Christus hinter ihnen steht. Hinter ihnen steht. Die Apostelgeschichte gibt uns Aufschluss darüber, wie die Apostel diesen Auftrag ausgeführt haben. Wir sehen die Geschichte und wie sie Probleme gelöst haben unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Es wurde immer um die Führung und Leitung des Heiligen Geistes gebeten. Das ist, was wir auch heute tun. Vor der Versammlung, also bevor die Versammlung beginnt, wir bitten um die Inspiration Gottes, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen und dass wir die Dinge ausrichten und uns umsetzen nach seinem Willen. Nun, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Es ist ein geschichtlicher Bericht über die Urgemeinde. Und seine historische Zuverlässigkeit wird von niemandem in Frage gestellt. Ich zitiere den englischen Historiker William Ramsay, seine Aussage. Ich zitiere, sämtliche geschichtlichen und archäologischen Beweise sprechen dafür, dass Lukas die Apostelgeschichte zur Zeit der Aposteln im ersten Jahrhundert geschrieben hat. Ganz klar. Für Ramsay war Lukas unter die allergrößten Historiker einzuordnen. Historiker sind sich einig, dass die Apostelgeschichte von Lukas geschrieben vor dem Jahre 62 nach Christi geschrieben wurde. Nun, diese Datierung beruht auf einer ganz einfachen geschichtlichen Logik. Ein Faden, der sich durch die Apostelgeschichte zieht, ist das Martyrium und die Bereitschaft von Menschen, für den Herrn zu sterben. Kann vielleicht auch wiederkommen. Heute können wir dankbar sein, sind wir noch nicht so bedrängt. Nun, wir sehen das in der Apostelgeschichte. Zuerst natürlich ist Jesus Christus selbst gestorben für die Wahrheit. Dann Stephanus, der im Jahre 35 hingerichtet wurde, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Was wir nicht sehen in der Apostelgeschichte, ist ein weiteres Ereignis, das die Urgemeinde erschütterte, war die Steinigung des Jakobus im Jahre 62 nach Christi. Über diesen Vorfall und seine Datierung wissen wir nur durch den jüdischen Historiker Josephus, der in diesem Punkt sehr glaubwürdig ist, sehr anerkannter Historiker. Nun, einige Jahre später, vermutlich 64 bis 65 nach Christi, aber nicht später als 67 nach Christi, man weiß das nicht genau, wurden Petrus und Paulus hingerichtet. Das geschah nach dem Großbrand in Rom. Nun, keiner dieser gewaltsamen Todesfälle von Jakobus, Petrus und Paulus wird in der Apostelgeschichte auch nur mit einem Wort erwähnt. Für den Historiker liegt die Erklärung auf der Hand. Die Apostelgeschichte muss vor 92 geschrieben worden sein. Sonst hätte er es erwähnt. Ja, ganz eigentlich eine ganz logische Erklärung. Sonst hätte Lukas diesen Vorfall auf jeden Fall erwähnt. Die Bibel zeigt uns, dass die Apostel an der Kanonisierung, das heißt an der Zusammenstellung des Neuen Testaments, in einem weitaus größeren Ausmaß beteiligt waren als allgemein angenommen. Ja, und das können wir sehen. Schauen wir uns zuerst den Beitrag des Petrus zur Kanonbildung an. Kurz vor seinem Märtyrertod sorgte sich Petrus um die Bewahrung der Lehren der Apostel. 2. Petrus 1, die Verse 12 bis 13. 2. Petrus 1, die Verse 12 bis 13. Der schreibt hier: Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte, also in diesem Leib, bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Und die Schlüsselstelle ist im Vers 15. Und ich lese hier aus der Elberfelder Bibel. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Ja, damit sie es lesen können. Er hat dafür gesorgt. Nun, wie könnte so etwas ermöglicht werden, wenn nicht durch die Bewahrung der Schriften? Wenn nicht durch die Bewahrung der Schriften. Petrus fährt fort, die Gläubigen an grundlegende doktrinäre Wahrheiten zu erinnern. Wir lesen das in Kapitel 3 von 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. 2. Petrus 3, 1 bis 2. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, also die Schriften, das Alte Testament, und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel, die Anfänger des Neuen Testaments. Nun, die abschließenden Worte von Petrus machen ganz deutlich, dass er sehr genau erkannte, dass bis zu diesem Zeitpunkt niedergeschriebene Bestandteil der Bibel waren und dass es sich dabei nicht nur um das Alte Testament handelt. Lesen wir 2. Petrus 3, 15 bis 16. Und ich lese hier aus der Hoffnung für alle Übersetzung. 2. Petrus 3, 15 bis 16. Erkennt doch, der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, damit ihr gerettet werdet. Das hat auch schon unser lieber Bruder Paulus gesagt, dem Gott in allen diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Er schreibt in seinen Briefen mehrfach darüber. Allerdings ist manches davon nur schwer zu verstehen. Und deshalb haben Leute, die entweder unwissend oder im Glauben noch nicht gefestigt sind, vieles verdreht und verfälscht. So ist es auch heute. So machen sie es ja auch mit den anderen heiligen Schriften und stürzen sich damit selbst ins Verderben. Er sieht hier, er vergleicht diese Schriften mit der anderen heiligen Schrift. Petrus hat also offensichtlich die Briefe des Paulus den biblischen Schriften gleichgesetzt. Und darüber hinaus wird hier angedeutet, dass diese Briefe bereits in einer kopierten und gesammelten und weit verbreiteten Form existierten. Sonst hätte er das dann die Gläubigen schreiben können. Wahrscheinlich hatte sie sogar Petrus selbst in seinem Besitz. Darum hat er ja auch davon gewusst. Nun, die beiden Petrusbriefe wurden geschrieben an die Auserwählten Gottes, die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien lebten. Das können Sie sehen in 1. Petrus 1 und in Vers 1. Er hat den Brief dorthin geschrieben. 1. Petrus 1 und Vers 1, können Sie notieren. Ja? Außer Galatien sind das nicht die Orte, an die Paulus die meisten seiner Briefe ursprünglich persönlich gerichtet hatte. Die endgültige, eindeutige Schlussfolgerung aus den abschließenden Versen des 2. Petrusbriefes ist aber, dass der Paulusbriefe, die wie gesagt in gesammelter Form vorlagen, auch die gleichen Orte erreichten, an die Petrus seine Schreiben richtete. Das war der Beitrag von Petrus. Wir sehen, wir kommen zum Beitrag von Paulus zur Kanonisierung, also zur Zusammenstellung des Neuen Testaments. Nun sehen wir uns einmal die Umstände an, unter denen Paulus kurz vor seinem Märtyrertod seinen 2. Brief und letzten Brief an Timotheus schrieb. 2. Timotheus 4 und in Vers 6. 2. Timotheus 4 und in Vers 6. Hier lesen wir: Denn ich werde schon geopfert und Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Seine letzten Anweisungen an den jungen Timotheus waren unter anderem: Er sah, dass seine Zeit zu Ende ging und er hatte Sorge um die Schriften, die er geschrieben hat. Und er schrieb an Timotheus, 2. Timotheus 4, in Vers 13, den Mantel, den ich in Trojas ließ bei Carpus, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Der britische Bibelgelehrte Professor Bruce kommentiert diese Bibelstelle folgendermaßen. Und ich zitiere: Wir können nicht sicher wissen, was die Pergamente waren, die Paulus so dringend von Timotheus gebracht haben wollte. Aber wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es sich dabei um Teile der Heiligen Schrift handelte. Zitat Ende. Paulus war ein gebildeter Mann, der viele Briefe schrieb, die in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen wurden. Da er seinen letzten Brief an Timotheus schrieb, während ihm schon die bevorstehende Hinrichtung drohte, ist es nur schwer vorstellbar, dass er sich um die Briefe die zukünftige Generation der Kirche bewahren würde, dass er sich Sorgen macht darum. Das war ihm wichtiger, ja? Mehr als um Sorge um seinen Tod, sondern dass die Schriften den Gläubigen zugänglich waren. Einige Bibelexperten haben sogar darauf hingewiesen, dass sich der von Paulus erwähnte Mantel wahrscheinlich nicht auf ein wärmendes Kleidungsstück bezieht, sondern vielmehr auf eine Hülle oder eine Mappe, die die Pergamente enthielt. Nämlich das griechische Wort kann beides bedeuten. Auch im Deutschen kann ein Mantel ein Kleidungsstück sein natürlich. Wir kennen aber auch den Begriff Buchmantel, ein altes Wort für einen Bucheinband. Nun, die Paulusbriefe stellen auch ein frühes Zeugnis über die Lehre Jesu dar. Nämlich, Paulus wurde ja persönlich von Jesus 3,5 Jahre lang belehrt. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass er das niederschrieb. Paulus begann seine Briefe circa 20 Jahre nach der Kreuzigung zu schreiben. Einige datieren den Galaterbrief, der für den ersten der Paulusbriefe gehalten wird, auf einen so frühen Zeitpunkt wie 48 nach Christi, also nur 17 Jahre nach dem Tod und Auferstehung Christi. Nun, wir kommen zu einem anderen Teil, nämlich das letzte Evangelium von den vier und die Offenbarung des Johannes, den Beitrag von Johannes zum Kanon des Neuen Testaments. Nun, es ist eindeutig, dass Petrus und Paulus, die beide um 65 nach Christi starben, den Märtyrertod erlitten, bevor die letzten Bücher des Neuen Testaments verfasst wurden. Sie kannten die Offenbarung nicht. Der auferstandene Jesus Christus stellte aber sicher. Da können wir sicher sein, dass einer der wichtigsten Aposteln am Leben blieb, um das Neue Testament zu vervollständigen. Und anscheinend sollte Johannes vor allem aus diesem Grund Petrus überleben. Wir kennen die Schriftstelle in Johannes 21, eine für uns manchmal merkwürdige Schriftstelle. In Johannes 21, die Verse 18 bis 23, über die es schon viele Fragen gegeben hat. Johannes 21, die Verse 18 bis 23, hier lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, hat Jesus zu Petrus gesagt, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst wohin, wo du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Sehen wir, manchmal mit unseren Problemen, die wir erleben, preisen wir Gott. Ob es vielleicht der Verlust unserer Arbeit ist oder sonst irgendein Zeichen, das wir geben von der Lebensweise Gottes. Ich lese weiter. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Vers 20, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, also Johannes, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist, der dich verrät? Als aber Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aus diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ja? Wir sorgen uns manchmal um andere Dinge, nicht um unsere eigene. So ähnlich hat es Jesus gesagt. Das volle Verständnis des Evangeliums und dessen, was künftig ist, war noch nicht offenbart worden. Bis zu diesem Zeitpunkt, als Paulus und Petrus gestorben sind. Ja, um 65 nach Christi. Das Johannesevangelium und das Buch der Offenbarung und vielleicht auch die drei Johannesbriefe sollten erst noch geschrieben werden. Und nach Einschätzung von Professor Bruce, ich zitiere hier, er schreibt: Gegen Ende des Jahrhunderts war Johannes möglicherweise der letzte überlebende Weggefährte Jesu, der Jesu noch als Mensch gekannt hatte. Johannes schreibt seine Erinnerung über das Leben und die Lehren seines Herrn und Meisters zusammen mit seinen eigenen Gedanken und Überlegungen darüber in einer Weise nieder, die früheren Evangelien ergänzt. Zitat Ende. Das erklärt auch, warum das Johannesevangelium so anders ist als die anderen drei. Ich glaube, das wissen wir, ist uns auch schon aufgefallen. Er schreibt ganz anders. Johannes schrieb sein Evangelium viel später und hat sozusagen in vieler Hinsicht die noch bestehenden Lücken gefüllt. Natürlich, wenn wir sehen in Johannes 1 und in Vers 1 bis 3, wo es steht, am Anfang war Gott und Gott war das Wort und Gott war bei ihm. Das ist in den anderen Evangelien nicht. Das hätten wir nicht gewusst, wenn wir das Evangelium vom Johannes nicht hätten. Nun in Johannes 20, die Verse 30 bis 31, hier lesen wir, was Johannes schreibt. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, die, wie Gott möchte, dass wir es wissen, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Am Ende des Buches wiederholte er, dass er Augenzeuge war. Johannes hat wiederholt: Ich war Augenzeuge von dem. Und hier in Johannes 21, Vers 24 können wir das lesen. Er schreibt hier praktisch über sich selbst: Dies ist der Jünger, Johannes 21, 24, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Geschwister, wir können uns verlassen, dass Gott sein Wort bewahrt hat für uns, für seine Nachfolger, für sein Volk, für seine Kinder. Nun, Johannes wurde durch Jesus Christus persönlich aufgetragen, das Buch der Offenbarung niederzuschreiben. Er erhielt Anweisungen darüber, was darin enthalten sein soll und an wen es gesandt werden sollte. Lesen wir in Offenbarung. Es ist nicht irgendwie, wo wir raten müssen, sondern es ist Tatsache. In Offenbarung 1, Verse 9 bis 11. Oder wenn wir überhaupt Offenbarung 1, Vers 1 lesen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, Johannes gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze gesehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Seine Schlussbemerkungen schließen eine ernsthafte Warnung an alle diejenigen mit ein, die entweder zu diesem Buch des Neuen Testaments, letzten Buch des Neuen Testaments, etwas hinzufügen oder etwas davon wegnehmen. Lesen wir am Ende in Offenbarung 22 diese Verse, denn da sehen wir, dass es einen gewissen Abschluss vermittelt. Offenbarung 22, die Verse 18 bis 19. Und hier lesen wir. Und wenn jemand etwas wegnimmt von diesem, oder in Vers 18, entschuldigen, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wir sehen hier, das Buch vermittelt in dieser Weise den Eindruck einer gewissen Endgültigkeit. Im Prinzip trifft seine Warnung sicherlich auf die ganze Bibel zu. Gott erwartet, dass wir sein Wort respektieren und er ist in der Lage, sein Wort zu bewahren für sein Volk. Nun, ein weiterer Punkt. Es gibt natürlich hilfreiche Gelehrtenmeinungen. Ja, nicht, dass wir auf die Gelehrtenmeinungen so viel Wert legen, dass wir sie gleichsetzen mit der Bibel. Das meine ich nicht damit. Aber geschichtliche Aussagen von Bibelgelehrten können uns helfen, Zusammenhänge und Zeitangaben in der Bibel besser zu verstehen. Durch diese Gelehrten. Aber die Bibel können sie nicht ersetzen, das ist klar. Warum hat Jesus, der die Apostel und ihre Nachfolger bei der Auswahl anleitete, manche Bücher mit ins Neue Testament aufgenommen und andere nicht? Warum? Nun, der wesentliche Maßstab ist die sogenannte Apostolizität. Jedes einzelne Buch des Neuen Testaments ist entweder von einem Apostel Christi oder einigen weniger ihrer engsten Mitarbeiter verfasst worden. Und ich zitiere von Professor Bruce, der schreibt hier dazu, so sehen wir Markus, den Begleiter und Übersetzer des Petrus, wie er das Evangelium, so wie Petrus es gewohnheitsmäßig verkündet hat, in Schriftform festhält. Und Lukas, den Begleiter des Paulus, wie er in zwei Büchern, dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, für die heidnischen Leser einen Bericht über die Anfänge des Christentums schreibt, beginnend mit der Geburt von Johannes, dem Täufer, bis zum zweijährigen Aufenthalt des Paulus in Rom. Zitat Ende. Ich möchte noch von Dr. Peter Heid, einem Dozent der neutestamentlichen Studien an der Theologischen Fakultät der Universität Cambridge, zitieren. Und der erklärte hier unmissverständlich, ich zitiere, keines der nicht kanonischen Evangelien bietet irgendeine unabhängige Information über Jesus, die von irgendwelcher Substanz wäre. Unsere Schlussfolgerung muss daher sein, dass es, wenn wir nach historischen Informationen über Jesus suchen, keine realistische Alternative zu unseren vier Evangelium gibt. Das ist alles gesagt worden in diesen vier Evangelium. Zitat Ende. Nun, Lukas war nicht nur Arzt, Das sehen wir in Kolosser 4,14, dort wird er als Arzt genannt. Er war nicht nur Arzt, sondern auch Gelehrter und ein sehr sachkundiger Historiker, der sowohl seinen eigenen Evangeliumsbericht als auch die Apostelgeschichte verfasste. Nun, man kann sehen, wie er in seinem Wort mit großem, in seinem Vorwort zu seinem Evangelium, sein sorgfältiges, methodistisches Vorgehen bei dieser Aufgabe erläuterte. Er nahm es nicht nur so, ja, ich schreibe da irgendwie etwas zusammen. Das können wir sehen in Lukas 1, die Verse 1 bis 4, sondern er nahm es sehr ernst, nicht nur auf einem Zettel Papier geschwind aufgeschrieben und eingesteckt zwischen Kaffee trinken und Jausenbrot. Nein, wir lesen hier in Lukas 1, die Verse 1 bis 4. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die uns von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Geschwister, auch wir können diesen Satz für uns nehmen, damit wir einen sicheren Grund haben für die Lehre, von der wir unterrichtet werden. Gott ist imstande, sein Wort für uns aufrechtzuerhalten und richtig weiterzugeben und auch richtig zusammenzustellen. Nun, ein weiterer Punkt: Ist die Bibel glaubwürdig? Ist die Bibel glaubwürdig? Und ich sage absolut, sie ist glaubwürdig. Und ich möchte von Dr. Peter Heidt nochmal zitieren: Die Fülle an Materialien, die den Text des Neuen Testaments untermauern, ist überwältigend. Die dokumentarischen Beweise für das Neue Testament sind weitaus stärker als für irgendein vergleichbares Werk aus der Zeit der antiken Welt. Zitat Ende. Nun, der biblische Bericht wird in vielen kleinen Details durch archäologische Funde bestätigt, wie wir wissen, durch Inschriften, durch Siegel, durch Gräber, durch historische Aufzeichnungen und andere Dinge, die belegen die Existenz von mindestens 70 in der Bibel aufgelisteten Personen, von denen oft nur nebenbei berichtet wird. Die Bibel ist absolut zuverlässig. Ein weiterer Punkt: Das Neue Testament von mündlicher Überlieferung zur Niederschrift. Von mündlicher Überlieferung zur Niederschrift. Jesus sagte selbst im Voraus, dass seine Worte Bestand haben würden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir kennen die Stelle in Markus 13. Und in seinem Buch, wie uns die Bibel überliefert wurde, beschreibt Dr. Neil Lightfoot, der Professor der neutestamentlichen Studien an der Abilene Christian University in Texas, und ich zitiere: Zur Zeit ihrer Entstehung hatte die Kirche Christi keinen Gedanken an ein neues Testament. Wir haben nicht gedacht, okay, wir müssen hier was anfügen. Ich zitiere weiter: Ihre Bibel war das Alte Testament, ihre neuen Lehren gründeten sich auf der Autorität Christi, wie diese durch die Aposteln vermittelt wurde. Es dauerte nicht lange, bis von Gott inspirierte Männer anfingen, diese göttliche Unterweisung sowohl für Gemeinden als auch für Einzelpersonen niederzuschreiben. Es war unvermeidlich, dass diese schriftliche Unterweisung normativ wurde. So wurden die Paulusbriefe in einer einzigen Sammlung zusammengefasst. Als nächstes folgte die Sammlung der vier Evangelien, und anschließend folgten die anderen Bücher. Zitat Ende. So wurde von mündlicher Überlieferung die Niederschrift. Bei der ursprünglichen Überlieferung der Lehren und deren Niederschrift können wir das Wirken des Heiligen Geistes erkennen. So wie Jesus Christus gesagt hatte. Johannes 14, und in Vers 26. In Johannes 14 und in Vers 26 können wir uns darauf verlassen, dass hier der Heilige Geist mitgewirkt hat. Johannes 14 und in Vers 26. Hier lesen wir: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird, nicht vielleicht, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, in den ersten Jahren der Kirche wirkten die Aposteln, die selbst Augenzeugen der Taten und Worte Jesu waren. Ein Apostel wie Matthäus zum Beispiel, der noch zu Lebzeiten Jesu seine Aufzeichnungen machte, nämlich Matthäus war Zöllner gewesen. Und er war es daher gewohnt, eine schriftliche Fassung von Transaktionen zu führen. Wie ein Buchhalter, der alles niederschreibt, hat alles aufgeschrieben, wie es sich gehört. Und Jesus selbst hat seinen Jüngern versprochen, dass der Heilige Geist auf sie einwirken wird. In Kapitel 16 von Johannes und in Vers 13 können wir das sehen. Es ist ein Versprechen. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Geschwister, wir haben in dieser Predigt gesehen, dass Gott vielfach und auf vielerlei Weise gewirkt hat, um sein Wort zusammenzustellen, um es für die Menschen zu übermitteln und zu bewahren. Und die Bibel ist ein Wegweiser für die christliche Lebensführung. Zwei Dinge wollen wir noch aufschlagen, zwei Schriftstellen. Die erste in Hebräer 1, die Verse 1 bis 2. Und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Hebräer 1, die Verse 1 bis 2. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er es zu uns gesprochen durch den Sohn. Und trotz solcher Zeugnisse und Berichte, ja, durch den Sohn hat Gott gesprochen und die Aposteln haben es aufgeschrieben, was er ihnen gesagt hatte. Und trotz solcher Zeugnisse und Berichte ist die Überzeugung, dass die Lehren Jesu und seiner Aposteln zuverlässig überliefert wurden, doch letztlich eine Frage des Glaubens. Und in Hebräer 11 und in Vers 6 lesen wir: Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 6 und in 11 und in Vers 6. Gott hat es so angestellt, dass wir glauben müssen, dass Glauben erforderlich ist. Glauben, dass er existiert. Vielleicht sollten wir es aufschlagen in Hebräer, weil wir schon in Hebräer sind. Hebräer 11, die Vers 6 und Vers 6. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, also dass er existiert. Und zweitens, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Gott wird jenen Menschen, die in ihm glauben, nicht enttäuschen. Gott wird seinen Kinder nicht enttäuschen. Das können wir mit Sicherheit sagen. Und als letzte Stelle in Offenbarung 22, ganz zum Schluss, Offenbarung 22 und in Vers 7. Offenbarung 22 und in Vers 7. Siehe, ich komme bald. Selig ist der, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Ja, selig ist der, der liest und diese Worte der Weissagung bewahrt. Der die Bibel bewahrt. Der die Bibel als sein wichtigstes Buch in seinem Leben ansieht. Der das Wort Gottes als die Grundlage für sein Leben nimmt. Geschwister, wir müssen uns fragen, glauben wir, dass Gott in der Lage ist, seine Worte richtig zu übermitteln und zusammenzustellen und dass der Heilige Geist dabei die wirkende Kraft war? Geschwister, wir können sicher sein, dass Gott in der Lage ist, sein Wort richtig zu übermitteln, und er hat es auch getan.